Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast.
Diese Folge wird präsentiert von Hikes. Sicherheit und Komfort für jeden Feuerwehreinsatz mit dem Einsatzstiefel Fire Eagle und Fire Hero. Alle Infos bei eurem Feuerwehrfachhandel.
Servus, hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Heute, wo ich hier im Podcast-Studio aufnehme, da leuchten draußen schon die ersten Weihnachtslichter durchs Studiofenster. Wir sind langsam in der Weihnachtszeit angekommen. Aber viele von uns erinnern sich gerade jetzt an das Jahr 2016. Die Einsatzkräfte in Berlin werden vorerst zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Aber dann wird schnell klar, es ist kein Unfall, es ist ein Terroranschlag. Ein LKW rast in den Weihnachtsmarkt und die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Ich bin Marcel Kilic und ich durfte die 112 Rescue in Dortmund moderieren. Die Fachmesse für Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophen und Bevölkerungsschutz. Und auf der Messebühne haben wir mit der Berliner Feuerwehr über diesen wirklich unfassbaren Einsatz gesprochen. Wir sprechen über Amok und Bedrohung. Wir stellen die Frage, ob wir auf eine solche Katastrophe vorbereitet sind. Kann man sich als Feuerwehr überhaupt auf einen Terroranschlag vorbereiten? Wir hören Erfahrungen von diesem Einsatz 2016 und auch von der Amokfahrt auf der Berliner Townsendstraße 2022. Wir schalten hinein in die Messehalle Dortmund. Wir haben zwei Gäste heute. Beide sind an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsakademie in der Führungslehre tätig. Diplomingenieur Dr. Rolf Erbe. Er ist Sicherheitsingenieur und Rettungsassistent mit Promotion in der Medizinwissenschaft an der Akademie für die Fortbildung der Einsatzleiter verantwortlich und sein aktueller Schwerpunkt unter anderem die Zusammenarbeit bei der BOS bei Bedrohungslagen. Und natürlich ist er auch im Führungsdienst im Einsatz tätig. Herzlich willkommen, Rolf Erbe.
Vielen Dank für die Begrüßung. Ich freue mich.
Und wir haben Michael Zawada hier, er ist Brandamtmann, Notfallsanitäter, seit 25 Jahren bei der Berliner Feuerwehr und sein Schwerpunkt ist der Massenanfall von Verletzten und Bedrohungslagen. Auch er ist im Einsatzdienst, im Führungsdienst tätig. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, herzlich willkommen.
Ihr habt uns zwei Szenarien mitgebracht, zwei Einsätze, die jetzt zum Teil schon eine Weile her sind, aber über die jeder Feuerwehrmann, jede Feuerwehrfrau, jeder, der irgendetwas mit Blaulicht zu tun hat, laufend spricht. Ich würde sagen, gebt uns eure Perspektive und eure Wahrnehmung der Dinge. Wir freuen uns sehr auf die Einblicke, die ihr mit uns teilt und ich möchte das Feld einfach mal für euch beide öffnen.
Ja, danke. Wir wollen ja mehr ins Gespräch gehen. Wir wollen auch gerne Gelegenheit für Fragen geben, denn das, was wir hier nicht machen können, ist natürlich Einsatztaktik weitergeben, Einsatzkräfte schulen. Wir können nur allgemein reden über Erfahrungen und auch für alle, die hier sitzen, die auch noch vielleicht zuhören, wir werden hier keine bösen Bilder zeigen. Ja, das verbietet sich natürlich in so einem Forum hier im öffentlichen Bereich der Messe. Aber wir werden trotzdem darüber reden müssen auch, was gibt es für Bedrohungen? Denn Bedrohungen sind ja leider in unserer heutigen Welt Alltagssituationen. Ja, wir fahren tagtäglich zu Stichwörtern, die ja fast den Weltuntergang manchmal beschreiben, ganz schlimme Ereignisse oder auch diese allseits beliebten Brandmeldeanlagen, wo man sagt, ach, das ist schon wieder nichts. Und was hier steht auf dem Einsatzzettel oder was wir über Funk gehört haben. Und dann ist man manchmal überrascht, wenn es dann doch brennt bei der Brandmeldeanlage. Und so muss man einfach auf alles immer vorbereitet sein, leider auch auf Bedrohungslagen, weil die sind allgegenwärtig. Wir haben auch vor dem Anschlag, den wir hatten, vor auch anderen Ereignissen und wir haben Ereignisse aktuell fast täglich, auch in Deutschland, also wir sehen es ja in den Medien, da haben wir auch gesagt, das ist nicht die Frage ob, sondern nur wann es uns trifft. Und leider, und das muss man auch ganz offen so sagen, es laufen viele böse Menschen herum, den ganzen Tag, auch welche mit psychischen Erkrankungen und man ist nie absolut sicher und deswegen muss man vorbereitet sein. Und die Vorbereitung der Feuerwehren und das, was wir erfahren haben, darüber wollen wir hier reden, aber letztlich jeder sollte vorbereitet sein, ohne Angst zu haben. Ich gehe gern auf die Messe hier, ich besuche Großveranstaltungen, ich gehe auf den Weihnachtsmarkt. Vorbereitung ist eigentlich alles und wenn die Menschen sich mehr vorbereiten würden auf Schadensereignisse, nicht unbedingt jetzt auf diese großen Katastrophen, da ist auch schlimm, dass man nicht vorbereitet ist, aber auch so Alltagslagen, alleine nur sorry für dann das Kopfkino, aber für den Brand in der eigenen Wohnung. Wenn sich alle damit mal beschäftigen würden und hätten so eine Blaupause, hätten einen Plan, wie verhalte ich mich dann? Dann wird es viel weniger Verletzte geben, sicherlich auch weniger Todesfälle. Ja, und so müssen wir leider auch über Bedrohungslagen reden, weil sie allgegenwärtig sein können. Und da ist die Vorbereitung wichtig. Und uns hat's dann ja doch getroffen, wie ja alle in den Medien damals verfolgen konnten, 2016. Also über was wir reden, haben wir gerade schon gesagt, ja. Über die Bedrohungslagen, da gehört Anschlag und Terrorismus, Amok und Gewalttaten dazu. Und was haben wir gelernt? Wie kann man sich vorbereiten? Das ist der Breitscheidplatz in der City West in Berlin. Dort findet regelmäßig auch heute noch Winter ein Weihnachtsmarkt statt. Hier ist ein LKW über den Weihnachtsmarkt gefahren. Das ist alles in den Medien auch so veröffentlicht worden. Es wurde uns gemeldet als Verkehrsunfall. Es wurde auch bei der Polizei ein Verkehrsunfall gemeldet. Es gab aber auch schon Anrufer, die sagten, vielleicht ist es ein Anschlag. Und es gibt immer wieder Besserwisser, natürlich heute nicht anwesend, aber sonst bei anderen, auch Kongressen, die dann sagen, verdammt, ein LKW und Weihnachtsmarkt, das ist doch ein Anschlag. Und was ist die richtige Einsatztaktik? Da fährt man gar nicht hin. Das können wir nicht machen. Wir können nicht sagen, nur weil wir irgendwelche Anhaltspunkte haben, wir fahren nicht hin. Da sind wir schon fast bei der Zusammenfassung. Da kommen wir aber nochmal drauf, wie man bei sowas eben umgehen muss. Und nicht nur in Berlin, sondern grundsätzlich. Also der LKW ist leider über den Weihnachtsmarkt gefahren. Das hatte sich bestätigt. Es gab die entsprechenden Anrufe dazu. Und es wurde dann ausgelöst, ein Stichwort, Verkehrsunfall und Massenanfall an Verletzten. Das waren die ersten Alarmierungen. So ist auch die Polizei dahin gefahren und es gab dann sehr, sehr schnell, und das ist auch sehr gut, muss man herausheben, die Kommunikation zwischen Polizei und Feuerwehr, dass man dann sagt, wir müssen davon ausgehen, also wir haben zumindest einen Verdacht, dass es ein Anschlag ist. Und zum Thema Sicherheit kommen wir gleich nochmal drauf. Die ersten Kräfte haben sowas vorgefunden, auch der LKW steht auf der Straße. Es stand dahinter ein großer Bus unserer Verkehrsbetriebe mit Warnblinkanlage. Es standen noch weitere Autos da. Von Weitem erstmal sieht das auch aus wie ein schwerer Verkehrsunfall. Und so war dann auch die Einsatztaktik. Man hat eben die vielen Patienten gesichtet, wie man im Rettungsdienst sagt, also in verschiedene Kategorien eingeteilt und geschaut, wie viel haben wir überhaupt. Und dann kam auch nach und nach dann immer mehr die Erkenntnis, da gibt's noch mehr als nicht nur um diesen LKW. Es kamen auch Menschen, die gesagt haben, auf dem Breitscheidplatz, da müsst ihr mal hingehen, da liegen auch noch Verletzte. Also es dauerte tatsächlich ein paar Minuten, bis man dann herausbekommen hat, ja, der LKW ist tatsächlich über den Breitscheidplatz gefahren, weil hier deutet erstmal noch nicht so viel darauf hin. Alle die aus Feuerwehr und Rettungsdienst kommen, werden da viele Elemente wiedererkennen. Ja, es gibt einen Bereitstellungsraum, es gibt für die Patientenversorgung einzelne Zonen, also für Grüne, Leichtverletzte, für Vitalbedrohte und Schwerverletzte, sogenannte Patientenablagen. Man hat eine Einsatzleitung, man hat einen sogenannten Rettungsmittelhalteplatz, eine Ladezone. Also das hat so funktioniert, es eigentlich an solchen Einsatzstellen auch vorgesehen ist. Wenn man sich die Statistik mal anschaut, nicht sehr schöne Statistik natürlich, rund 70 Verletzte. Wir haben darunter im Endeffekt nachher 14 Tote gehabt. Ein Patient ist dann Anfang diesen Jahres noch verstorben. So lange war der bis heute noch in einer Klinik. Und wenn man sich so ein bisschen beschäftigt aus dem Rettungsdienst, dann müsste man eigentlich sagen, bei Massenanfall an Verletzten, da haben wir so die Taktik, finde die Roten, also die vital Bedrohten und fahr die auch in die Klinik. Und das schaffen wir eigentlich tatsächlich auch in der Regel im ländlichen Bereich, weil da gibt's einen Herrn Brüne, der eine Statistik mal veröffentlicht hat. Und das war schon 2015. Und der kommt auf 5% vital bedrohte Patienten. Und wenn man sich das überlegt, hier wären, das will ich niemandem wünschen, aber 100 Menschen und man hat sich immer so vorgestellt, es kam aus der Kriegs- und Katastrophenmedizin, 40% davon sind vital bedroht. Sodass wir auch wirklich sagen müssen, bei so großen Katastrophen, so großen Schadensereignissen, da schafft man es nicht zeitnah, alle Menschen richtig zu versorgen. Das ist eben ein Mangel an Rettungskräften und viel zu viele Patienten. Und der Herr Brühne hat dann eigentlich mit seiner Arbeit, die er veröffentlicht hat, uns gesagt, natürlich schaffen wir das, weil es sind nur 5%. Gut, das ist jetzt Statistik und statistisches Mittel. Ja, es gibt natürlich Ausnahmesituationen, auf die wollen wir jetzt gerade hier eingehen. Aber letztlich hat man gesagt, 5%, also 5 von 100, das schaffen wir. Momentan geht man davon aus, dass man sagt, man hat bei Großschadensereignissen 20% Vitalbedrohte, damit man die Vorhaltung entsprechend bemessen kann und entsprechend vorbereitet ist. Wir sind bei deutlich über einem Drittel. Das bedeutet, das Erste, was wir lernen mussten, und nicht nur bei diesem Ereignis, bei vielen anderen in Deutschland und letztlich weltweit auch, bei Anschlägen, was auch natürlich Verkehrsunfälle, große, schwere Unfälle, auch Busunfälle sein können, oder ähnliche Verletzungsmuster vorfinden kann, haben wir deutlich mehr vital bedrohte Patienten. Und dafür braucht man dann eben auch einen Plan, der natürlich den Plan, den man für den Alltag eigentlich hat und braucht, auch dann eben entsprechend ergänzt. 70 Patienten insgesamt. Wir haben in Berlin nicht das Problem. Wir haben 37 Aufnahmekrankenhäuser, darunter 6 Notfallzentren. Da sind 70 Patienten kein Problem. Das sieht in anderen Regionen oder auch nur ein Stückchen raus aus Berlin, in Brandenburg natürlich anders aus. Aber da sind auch wir recht gut aufgestellt. Ja, das waren diese 20%, was ich eben schon erwähnt habe. Wovon man in der Regel ausgeht. Also hier deutlich mehr. Das ist eben ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, dann auch die Sicherheit. Das wurde immer wieder diskutiert. Ja, wenn wir das jetzt nicht ansprechen würden, würde die Frage sicherlich von dir oder von euch im Publikum auch kommen. Wie kann das sein? Ich habe es ja schon erwähnt, ne? Da fährt ein LKW über den Weihnachtsmarkt. Das ist doch ein Anschlag. Das ist doch ganz eindeutig. Da fahren wir nicht hin. Da fährt kein Rettungsdienst, keine Feuerwehr. Das ist ausschließlich Polizeiaufgabe. Bis die Sicherheit nicht richtig eindeutig geklärt ist, wäre das theoretisch ja auch richtig. Aber es ist jetzt die Frage, was ist Sicherheit? Ja, wenn wir jetzt hier mal fragen, sind wir hier sicher? Also grundsätzlich eigentlich schon, ne? Muss man davon ausgehen. Aber eine absolute, hundertprozentige Sicherheit, ach, die gibt's nicht. Wenn das Mikrofon aus wäre und auch keine Tonaufzeichnung und auch von der Messeleitung keiner zuhören würde, würde ich sagen, ist das alles sicher, dass uns nichts auf den Kopf fällt? Also eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nirgends. Das muss uns allen klar sein. Ein tägliches Lebensrisiko, was wir überall eingehen. Also eine absolute Sicherheit gibt's einfach nicht. Und da machen wir immer dieses Beispiel und sagen, wenn ich jetzt mal einen Polizisten im schönen Berliner Kreuzberg, um nicht zu sagen Sonnenallee, Görlitzer Park oder ähnliches, wenn ich da einen Polizisten fragen würde, du sag mal, sind wir hier sicher? Welche Antwort würde ich bekommen? Eine absolute Sicherheit gibt's nicht. Und so ist es bei solchen Schadensfällen auch. Und das, was wir gelernt haben, was wir auch bundesweit weitergeben, also nicht nur wir, auch vom BBK, so weitergegeben wird, kann man so vieles auch nachlesen. Auch das zu der ganzen Statistik, was wir jetzt gesagt haben, das ist nicht eine Berliner Erfindung, das ist das, was wir alle daraus gelernt haben. Aber zum Thema Sicherheit, da gibt's eine ganz einfache, ich sag mal Formel, ganz einfacher Merksatz. Wenn man zu einem Schadensereignis kommt und sich nicht sicher ist, bin ich sicher. Wie kommuniziere ich mit der Polizei? Da frage ich nicht den Polizisten nach der Sicherheit, sondern andersrum. Ich frage nach der Unsicherheit. Also gibt es hier Täter, die eine Gefahr für uns darstellen? Gibt es hier andere Anhaltspunkte, die eine Gefahr bedeuten würden? Ich glaube, man versteht, wo der Unterschied ist. Absolute Sicherheit gibt's nicht. Haben wir Anzeichen von Gefahren oder bestätigte Gefahren, müssen wir uns als Rettungskräfte in Sicherheit bringen. Gibt es aber keine Anzeichen, gibt es definitiv ein Restrisiko. Das gibt's. Aber damit müssen wir dann auch leben. Und so war es hier, genau so war es hier. Wichtig ist, die Basics, die beachten. Und was machen wir als Feuerwehr an jeder Einsatzstelle? Wir gucken nach Gefahren. Das machen wir immer, unabhängig vom Anschlag, von irgendwelchen bösen Menschen, die da sind, immer. Und hier gab es eine Kommunikation zwischen dem ersten Zugführer, zwischen dem später Einsatzleiter in jeder Ebene, immer mit der Polizei, immer die gleiche Frage und immer wieder bestätigt. Gibt es hier einen Täter, also einen Fahrer, einen bösen Menschen? Nein, den gibt's nicht. Der ist flüchtig. Der ist weg. Hier gibt es hier nicht. Punkt 1. Punkt 2. Geht von diesem LKW eine Gefahr aus? Nein, nach dem ersten Anschein geht keine Gefahr von diesem LKW aus. Was hat man nämlich gemacht? Man hat mal auf die Ladung geguckt. Das macht die Feuerwehr immer, macht die Polizei auch. Also nach dem ersten Anschein keine Gefahr. Deswegen ist das abgearbeitet worden wie ein Massenanfall am Verletzten nach dem entsprechenden Einsatzplan. Und man geht davon aus, dass die, ja, jetzt sage ich selber, zwar Sicherheit, ja, aber die Unsicherheit ist nicht gegeben. Also das heißt, wir sind da tätig geworden. Und das würden wir auch zukünftig weiter so machen. Und wenn man das so mitnimmt und die Polizei so rumfragt, immer nach diesen ganz konkreten Faktoren, das sollte so die Kommunikation an der Einsatzstelle sein. Wie gesagt, einem Polizisten auf der Straße zu fragen, bin ich hier sicher, das ist schlecht. Fragt andersrum. Eine Zweitschlaggefahr gibt's immer, das wissen wir. Dafür gibt's Einsatztaktiken, dass wir möglichst kurze Aufenthaltszeiten haben, aber hier gab's keinen Anhaltspunkt. Das muss aber die Polizei beurteilen, nicht Feuerwehr und Rettungsdienst. Die Polizei hat gesagt, wir haben hier keine Hinweise und auch keine Befürchtungen, dass es zu einem Zweitschlag kommt. Deswegen wurde da auch weiter gearbeitet. Wichtig hier eben diese Kommunikation unter den Sicherheitsbehörden. Man hat dann später auch geschafft, eine Einbahnstraßenregelung durchzuführen. Hier stehen die Fahrzeuge noch so ein bisschen durcheinander. Das ist einfach so, in den ersten Minuten, wenn die alle eintreffen, kommen die natürlich auch von unterschiedlichen Richtungen. Ja, daraus folgen nun so Taktiken bei Bedrohungslagen allgemein, nicht nur eben bei diesem Einsatz Breitscheidplatz. Was haben wir daraus gelernt und wie geht man auch mit weiteren Schadensereignissen dann um? Wir haben Einsatzpläne für den Massenanfall an Verletzten. Aber ich brauche natürlich auch einen Einsatzplan für Bedrohungslagen. Und das ist manchmal ein ganz, ganz großer Unterschied. Während wir nur mal als Beispiel beim Massenanfall an Verletzten Patienten sammeln, während wir einen Bereitstellungsraum haben, wo wir Einsatzkräfte sammeln, muss man eben bei Bedrohungslagen vielleicht mit einem Zweitschlag eben auch rechnen oder eben noch mit bösen Menschen, die unterwegs sind. Und von daher eine kurze Aufenthaltszeit. Wir sammeln uns nicht und wir sehen zu, dass wir so schnell wie möglich da auch wieder wegkommen. Also mal so allgemein gesagt als ganz großer Unterschied. Ja, und dann braucht man aber auch einen Plan eben für Anschlag oder Anschlagsverdacht, weil das, was Feuerwehr eigentlich nicht kann und Rettungsdienst auch, sich nämlich einfach zurückziehen, obwohl es Patienten gibt. Das ist unheimlich schwer. Da gibt's ja diesen Spruch, wo andere rausrennen, rennen wir rein. Deine Feuerwehr, ne? Das gilt beim Anschlag oder auch beim Anschlagsverdacht natürlich nicht. Da muss man schauen, dass man sich im sicheren Bereich aufhält, bis die Polizei eine Rückmeldung gibt. Also da gibt es viele Dinge, die man gelernt hat und die hoffentlich überall in Deutschland, zumindest überall auch entsprechend so in Einsatztaktiken umgesetzt sind. Aber was irgendwo geschrieben ist oder gelehrt wird, das ist schwer in der Praxis umzusetzen, wenn man es nicht mal gemacht hat. Das heißt, es gehört dazu auch eine Aus- und Fortbildung und vor allem Übungen. Auch der Rückzug nach einem entsprechenden Rückzugsbefehl, einer Anweisung, das muss man auch mal üben. Und man muss sich auch darüber im Klaren sein, dass man vielleicht Patienten liegen lassen muss, um sein eigenes Leben in Sicherheit zu bringen. Also das sind die besonderen Taktiken in Bedrohungslagen. Und wir haben sehr, sehr viele Beispiele aus dem Alltag in Berlin, nicht nur in Berlin, überall. Und das hat nicht unbedingt auch was mit Großstadt zu tun. Wir sehen ja auch Schlagzeilen, dass es Auseinandersetzungen auch mit Waffen überall gibt. Nicht nur auf der Welt, natürlich auch in Deutschland. Und wir haben mal so ein Beispiel, da war ein Verkehrsunfall, ist ein PKW in eine Menschengruppe gefahren und hier gab es sofort von der Polizei für die ersten Einsatzkräfte die Aussage, ihr braucht euch ja keine Sorgen machen, hier gab es wirklich das Wort sicher. Ja, der Polizist sagt, es ist sicher, er wusste genau, was wir wissen wollen. Sagt, das ist ein medizinischer Notfall, deswegen ist der PKW hier auf den Gehweg geraten und es gibt eine ganze Menge Schaulustige, wir sind mit ausreichenden Kräften hier, ihr könnt hier ganz in Ruhe arbeiten. Und das ist eben wichtig in der Kommunikation, dass auch die Polizei weiß, was wollen wir von ihnen wissen. Und das ist eben für die Zusammenarbeit unheimlich wichtig.
An welcher Stelle wird die Entscheidung getroffen, woher die Einsatzkräfte kommen? Du hast gesagt, die Unsicherheit war so weit im Rahmen, dass ihr nicht damit rechnen musstet, dass es an diesem Ort zu einem weiteren Attentat kommt. Aber wir kennen das von anderen Anschlägen in anderen Orten, in anderen großen Städten der Welt, wo zeitversetzt, aber doch zeitgleich verschiedene Anschläge an verschiedenen Orten war. Bedeutet das einen konkreten Unterschied für die Alarmierung und für die Anfahrt der Einsatzkräfte? Hole ich die von verschiedenen Abschnitten oder macht das vielleicht gar keinen Unterschied, weil es können ja theoretisch auch zwei Großbrände gleichzeitig stattfinden?
Da sind mehrere Probleme gleichzeitig angesprochen. Wir wollen ja schnell an Einsatzstellen sein, sowohl Rettungsdienst als auch Feuerwehr. Von daher gibt es so grundsätzlich die Taktik, wir arbeiten so, dass wir nicht von einem zentralen Stützpunkt aus fahren und dann eine Viertelstunde Anfahrt haben, sondern wir haben mehrere, gerade in großen Städten ist es so, dass man mehrere Stützpunkte, kleinere Stützpunkte hat, damit man schnelle Eintreffzeiten hat. Das bedeutet, die kommen immer sternenförmig auf so eine Einsatzstelle zugefahren. Mir ist selber auch schon passiert, wir sind zu einer Geiselnahme gefahren in die Bereitstellung für die Polizei und ich bin an der Einsatzstelle vorbeigefahren. Da, wo eigentlich überhaupt niemand vorbeifahren soll, weil man hatte uns die Anfahrt nicht mitgeteilt. Das heißt, so in einzelnen Einsätzen, so kleineren Einsätzen, ist es relativ einfach. Du musst die Leitstelle eben nur mitdenken, mit der Polizei abstimmen, sagen, bitte nicht nur den Einsatzort, also den, wo wir in die Bereitstellung gehen sollen, sondern auch die Anfahrt. Das kann man dann durchaus machen, wenn eine Handvoll Einsatzkräfte dahin fahren. Haben wir aber so einen großen Einsatz wie hier, ist es sicherlich ein Problem. Wir haben das so gelöst, auch wieder aus den Erfahrungen heraus, dass wir sagen, wir haben eine sogenannte Ringbereitstellung. Das bedeutet, in 500 Meter Umkreis um so eine Einsatzstelle werden sich dann Einsatzkräfte aufhalten oder anfahren und bis dahin und nicht weiter, sodass sie sich erstmal nicht konzentrieren und dass sie in diesem Bereich nicht hineinfahren. Jetzt kann es aber natürlich sein, sie fahren da durch. Auch da sind wir weiter. Wir haben bei uns in Berlin eine Software, die wir nutzen, eine App, ein Programm auf Tablets. Und da kann schon vom ersten Einsatzfahrzeug, aber auch von der Leitstelle dieser Gefahrenbereich markiert werden. Und alle Einsatzfahrzeuge, die irgendwo unterwegs sind, sehen dieses. Das heißt, genau das, was du gesagt hast, wenn wir jetzt noch einen weiteren Einsatz haben, kann es ja passieren, dass dann Einsatzkräfte, die zum Feuer fahren, zu einer Bewusstlosen, die fahren durch diese Zone durch. Das heißt, es ist wichtig, dass alle, die im Einsatz sind, auf diese Informationen zugreifen können. Und das ist bei uns so gegeben. Das heißt, wir haben dann eine rot markierte Zone. Da fährt keiner rein, der zu diesem Einsatz hinfahren soll. Und auch alle anderen sehen diese rote Zone und sollen natürlich da auch nicht durchfahren.
Dann schließe ich mich mal mit dem nächsten Ereignis an. Ich fange eigentlich gar nicht an mit dem eigentlich ursächlichen Ereignis, sondern eine Art wie der Berliner Feuerwehr fährt über den Tauentzien am Breitscheidplatz, am Wasserklops entlang. Es ist ein schöner sonniger Tag. Und vielleicht auch noch mal ein Wort dazu, warum berichten wir denn eigentlich als Feuerwehr hier über Rettungsdienst, über Abarbeitung von Manf? Das ist ja nicht überall so, aber in Berlin macht die Feuerwehr auch den Notfallrettungsdienst. Das heißt, als hoheitliche Aufgabe haben wir den Notfallrettungsdienst mit übertragen. Das heißt, auch das, was man hier sieht, also die meisten Rettungswagen, die in Berlin fahren, sind von der Berliner Feuerwehr auch besetzt, unter der Hoheit der Berliner Feuerwehr. Die Hilfsorganisationen sind mit an der Notfallrettung beteiligt. Das heißt, wir haben natürlich auch Rettungswagen vom Roten Kreuz, von der Johanniter Unfallhilfe, vom Malteser Hilfsdienst, vom ASB und auch die Bundeswehr besetzt bei uns Rettungswagen. Also bei der Großteil wird hier von der Feuerwehr gestellt und auch die Notarzteinsatzfahrzeuge werden bei uns durch die Feuerwehr Kolleginnen und Kollegen besetzt. Wie das halt in Berlin manchmal so ist. Ne? Der Morgen beginnt gleich ziemlich hektisch. Ja? Übergabe sieht so aus, aber wunderbar, dass du da bist. Hier hast du gleich mal den Pieper und der piept halt auch gerade. Ja? Du hast nämlich gerade einen Einsatz, los geht's. Ne? Das heißt, Überprüfung des Fahrzeuges und sowas muss erstmal hinten anstehen, da wir natürlich erstmal rausfahren, um den Menschen zu helfen. Das haben die Kollegen auch getan, haben den Einsatz abgewickelt, haben einen zweiten Einsatz abgewickelt. Und haben dann natürlich auch irgendwann mal festgestellt, als wir dann wieder im Krankenhaus ein bisschen Zeit haben, okay, wir müssen erstmal unser Fahrzeug wieder auf dem Stützpunkt nachbestücken. Jetzt haben wir Einsätze abgearbeitet. Wir müssen auch noch mal kurz ein bisschen für die Sauberkeit nach der Nacht jetzt endlich mal ein bisschen sorgen. Also auch noch mal durchwischen auf dem Stützpunkt. Das heißt, die haben sich dann halt nach mehreren Einsätzen im Krankenhaus nicht einsatzbereit gemeldet und waren auf dem Weg zurück zur Feuerwache. Naja, wie man das halt entsprechend so macht, man fährt jetzt direkt zur Feuerwache zurück, relativ entspannt, weil man ist ja nicht einsatzbereit. Schöner Sommertag, fährt man über den Town ziehen, weil das ist der direkte Weg zurück zur Wache und guckt halt, was so in der Stadt los ist. Es ist circa 10 Uhr, die Geschäfte machen gerade erst auf, also so beginnender Publikumsverkehr überall, aber alles noch relativ entspannt. Und als sie gerade so am Wasserklops entlang fahren, springt auf einmal jemand vor ihnen auf die Straße und winkt. Ja, wo man erstmal denkt, oh Gott, erstmal kriegt man Schreck. Ja, was macht der da? Warum steht er auf einmal vor meinem Auto? Ne? Zum Glück haben wir ihn nicht überfahren. Ja, der winkte natürlich halt nicht bloß, weil er irgendwie hier ein Feuerwehrfahrzeug gesehen hat, sondern weil er auch einen Anlass hatte. Ja, weil als sie dann halt nach links schauten, sie feststellten, oh, das ist ja halt irgendwie, ist ja gerade was passiert. Da liegen mehrere Menschen auf der Straße. Ja, und das war halt so der Blick, den sie aus dem Fahrzeug eigentlich so hatten, als sie da so langführen. Und schauten dann, ja, und stellten fest, auf dieser Kreuzung, linksseitig, liegen mehrere Leute, nicht nur eine Person, zwei, drei, sondern insgesamt vier. Ja, da waren auch schon Leute, die begonnen haben, Hilfe zu leisten, also wurde ihnen sofort klar, okay, das ist jetzt auf einmal aus der schönen Entspannung, ja, muss ich jetzt auf einmal umschalten. Wir haben hier einen Einsatz und müssen natürlich umgehend Hilfe leisten, ja. Haben kurz auf den ersten Eindruck halt mal durchgezählt. Wie viele Patienten haben wir denn hier? Also insgesamt vier. Ein RTW sind wir ja schon, auch wenn wir so ein paar Sachen nachbestücken müssen. Aber wir können ja natürlich sofort Hilfe leisten. Aber wir brauchen auf alle Fälle noch weitere Unterstützung. Ja, das heißt, sie haben sofort eine Meldung an die Leitstelle abgegeben. Wir haben hier nach dem ersten Augenschein anscheinend auch von dem, was die Leute erstmal so ihnen kurz berichtet haben, einen Verkehrsunfall mit vier Verletzten, also wir brauchen drei weitere RTWs als Unterstützung. Mehr Informationen haben wir noch nicht, aber dass auf alle Fälle schon mal weitere Hilfe unterwegs ist. Wir sehen hier ein rotes X hier auf diesem kleinen Plan. Ja, da war die am schwerst verletzte Patientin, wo halt auch schon ein Team aus einer Arztpraxis sich um die Patientin kümmerte und man sah schon, okay, sie beginnen dort mit Reanimationsmaßnahmen. Na, also auf alle Fälle brauchen wir hier nicht nur RTWs, wir brauchen noch NEFs und haben halt diese Meldung an die Leitstelle abgegeben. Na, dann hat man versucht, sich einen kurzen Überblick zu verschaffen und halt vor allem halt dieser schwer verletzten Patienten zu helfen. Als dann geradezu ja, aus dieser Richtung weitere Passanten angelaufen kamen und sagen, ah hier, Feuerwehr, 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 da hinten liegen nochmal 10. Dann ist man natürlich schon mal erstmal erstaunt, okay, Verkehrsunfall, jetzt wird's irgendwie langsam auch so ein bisschen komisch, ne? Aber auf alle Fälle war schon mal klar, die drei RTWs und ein NEF, was wir jetzt hier nachalarmiert haben, werden auf alle Fälle, wenn ich nochmal 10 Patienten habe, nicht ausreichen. Ja, und haben dann nochmal eine Meldung an die Leitstelle abgegeben mit den erstmal vermutlichen Patientenzahlen, um mal hier die entsprechende Alarmstufe zu erhöhen. Es gab relativ schnell ein Kontakt auch zur Polizei von der Leitstelle, wo dann die nachrückenden Einsatzkräfte, der Einsatzleiter, der auch damit hin alarmiert wurde, die Information bekam, aha, also die Polizei geht davon aus, das ist jetzt kein normaler Verkehrsunfall anscheinend. Ja, sie haben noch keine genauen Informationen, aber sie rechnen hier durchaus auch mit Gefahren. Sie können es noch nicht genau beziffern. Ja, aber da wurde schon mal klar, okay, wir reden hier nicht mehr über einen normalen Verkehrsunfall. Das heißt, wir sehen hier so eine schöne Beschriftung Rankestraße. Im weiteren Verlauf, ein bisschen runter, ist auch eine Feuerwache gelegen, die zu diesem Zeitpunkt noch renoviert wurde, also nicht als Feuerwache so eigentlich in Betrieb war mit Fahrzeugen. Aber man hat dann schon auf der Anfahrt festgelegt, die jetzt nachrückenden Kräfte fahren bitte erstmal nicht direkt sofort die Einsatzstelle an, weil wir haben noch keine genauen Informationen von der Polizei, was da los ist, ob irgendeine Gefährdung für die Einsatzkräfte ausgeht, sondern die fahren erstmal diese Feuerwache an, um da erstmal einen Bereitstellungsraum zu etablieren, dass sich da die Kräfte treffen und wenn wir genaue Informationen haben, was los ist, dass sie dorthin fahren können. Wir haben ja gerade eben erfahren, wir haben ein System, wo wir Gefahrenbereiche markieren können. Auch das ist eine Sache, die wir aus diesen Einsätzen gelernt haben, auch aus diesem Einsatz, weil zu diesem Zeitpunkt hatten wir diese Fähigkeit leider noch nicht. Ja, das heißt, wir konnten hier noch nicht diesen Gefahrenbereich markieren. Das bedeutet natürlich, dass halt auch durchaus Fahrzeuge auf dem Weg zu dieser Feuerwache den Weg über den Kurfürstendamm Tauentzien genommen haben. Das heißt, die sind auf einer rechten Seite aus gesehen halt an dieser Einsatzstelle direkt vorbeigefahren. Und was macht man natürlich halt als Einsatzkraft, wenn ich da an verletzten Menschen, die vielleicht auch schon von der Polizei versorgt werden, aber da fahre ich natürlich nicht vorbei. Ja, das heißt, die haben natürlich dann dort angehalten, haben Hilfe geleistet, ja, weil sie zu dem Zeitpunkt damals noch keine Informationen haben. Sie fahren jetzt halt schon unmittelbar durch diesen Gefahrenbereich. Mittlerweile haben wir diese Fertigkeit ausgebaut und mittlerweile gibt es Informationen, dass wir auch sehen können auf unserem Einsatztablet, aha, den Bereich sollten wir umfahren, da sollten wir nicht durchfahren. Ja? Aber so ist es halt auch gekommen, dass eine Vielzahl der Fahrzeuge dann schon direkt doch zur Einsatzstelle gefahren ist, angefangen hat, Patienten zu versorgen. Und wir dann in kürzester Zeit natürlich dann auch gemerkt haben, wir brauchen eine Verbindung zur Polizei, die haben wir aufgebaut, ja, und haben dann natürlich auch der Einsatzleiter dann die Polizei gefragt, okay, wie sieht das denn aus? Sind wir hier sicher? Können wir hier arbeiten? Gibt es irgendwelche Anzeichen, dass wir hier nicht arbeiten können? Ja, und man hat dann in Absprache mit der Polizei festgelegt, Levi Store, ja, da gibt es ein entsprechendes Geschäft von dieser Marke. Dann hat man mit der Polizei zusammen abgesprochen, da ist es sicher, da können wir jetzt eine Patientenablage etablieren. Und da wir halt auch gelernt haben, das, was man halt überall in der Bundesrepublik eigentlich auch versucht so durchzuführen, dass wir eine eindeutige Bezeichnung für so eine Patientenablage etabliert, damit man auch die gut wiedererkennt, damit die Einsatzkräfte auch genau wissen, na, wo muss ich denn jetzt hinfahren, wo werde ich eingesetzt. Deswegen hat man diese Patientenablage genannt, Patientenablage Levi's. Eine große Werbung im Schaufenster, groß darüber. Jeder sieht dieses Levi's-Plakat, also ganz einfach, wo muss ich hin? Da, wo das Levi's-Plakat ist, da ist entsprechend die Patientenablage. Man hat dann festgestellt, das Fahrzeug ist weitergefahren, ja, ist in Höhe der Marburger Straße. Da wollte er anscheinend wieder auf den Bürgersteig zurückfahren, ist mit einem anderen Fahrzeug kollidiert und ist dann im Douglas-Shop dort eingeschlagen. Da gab es dann auch nochmal weitere Verletzte, die dabei in Mitleidenschaft gezogen wurden, so dass man dann auch im weiteren Verlauf eine zweite Patientenablage etabliert hat. Aber auch da Kommunikation mit der Polizei, können wir denn jetzt dort sicher arbeiten? Und da man zu diesem Zeitpunkt keine Anzeichen hatte, dass es dort nicht sicher ist, hat man da eine zweite Patientenablage etabliert. Die liegen auch ein Stück weit auseinander, also so, dass wir gar nicht die Möglichkeit gehabt hätten, das jetzt in eine zusammenzufassen. Die Wege sind für den Transport der Patienten untereinander einfach zu weit. Hat dann im weiteren Verlauf noch zusätzliche Einsatzkräfte nachalarmiert, damit wir dann natürlich die Patienten fachgerecht hier versorgen können und auch den Abtransport organisieren. Weil auch wenn wir natürlich viele Krankenhäuser in Berlin haben, muss man natürlich auch schon koordinieren, wen von diesen Patienten müssen wir denn wie schnell auch transportieren. Und jetzt muss ich natürlich halt an meiner Prioritätenliste schauen, dass ich die alle koordiniert auch transportiere. Nicht, dass ich halt nur ein Krankenhaus ansteuere, sondern dass ich die möglichst auch gleichmäßig verteile. Nicht, dass ich das Chaos von der Einsatzstelle mit ins Krankenhaus schaffe. Diese Kommunikation mit der Polizei ist enorm wichtig, damit wir wissen, wo können wir denn entsprechend arbeiten, wo haben wir entsprechend Schutz, wo können wir uns aufstellen und uns nicht selber irgendwo in Gefahr bringen. Weil als Feuerwehr, wir sind vor so einen Gefahren nicht geschützt, ja, auch wenn da vielleicht noch irgendwelche Waffen im Spiel sind oder Sprengmittel vielleicht. Deswegen arbeiten wir immer generell aus dem sicheren Bereich, so wie es überall eigentlich für Deutschland auch empfohlen wird. Auch da gibt es Empfehlungen, die man sich auch runterladen kann beim Bundesamt für Bevölkerung und Katastrophenschutz zum Beispiel, ja, die auch so eine Vorgehensweisen hier vorschlagen. Manchmal ist da halt auch viel Glück mit bei. Genau dort, wo er in den Douglas-Shop reingefahren ist, ist später berichtet worden von dem Personal. Dort steht normalerweise eigentlich ein Verkaufsstand mit einer Dame, die dort entsprechend Parfüm und sowas verkauft. An dem Tag war die Dame krank, stand glücklicherweise nicht dort, sonst wäre die eventuell halt auch nochmal durch den PKW getroffen worden, der dort eingeschlagen ist. Also manchmal auch so ein bisschen Glück im Unglück, ja, dass man halt sagt, also manchmal dadurch, dass es doch nicht noch so voll war, der Tauentzien, wie er dann vielleicht später am Tage wäre. Und auch so eine Sachen haben dazu geführt, dass wir doch insgesamt glücklicherweise nicht ganz so viele Patienten zu beklagen habe. Was haben wir denn eigentlich an Kräften eingesetzt? Wie viele Patienten hatten wir? Die roten SK1-Patienten, also Sichtungskategorie 1, lebensbedrohlich verletzt, 6 insgesamt, 5 immer noch schwer verletzte Patienten, 6 Patienten, die leicht verletzt waren und ein Toter. Ja, insgesamt gab es 17 Transporte in insgesamt 9 Kliniken. Und wir mussten natürlich auch viele Leute, weil die Bilder, die dort sich dargestellt haben, für die Personen, die dort gerade unterwegs waren, da langgelaufen sind, auch erste Hilfe geleistet haben, erstmal in der ersten Phase. Das sind natürlich keine schönen Eindrücke, sodass die auch nochmal durch die psychosoziale Notfallversorgung betreut wurden. Die wurden zusammen gesammelt, ja, dann hat man die entsprechend betreut und hat denen natürlich auch da Hinweise gegeben, was können die halt noch entsprechend machen, wo können sie sich hinwenden, wenn sie vielleicht jetzt halt erstmal nach dieser Betreuung, die sie sofort erfahren haben. Manche Probleme entstehen ja auch erst so im Nachgang, wenn man nochmal zur Ruhe kommt und dann drüber nachdenkt, über das ganze Geschehen, wo können sie sich denn hinwenden, wo erfahren sie Hilfe, dass man natürlich auch diejenigen, die jetzt nicht unmittelbar Verletzungen körperlich haben, aber auch die psychischen Verletzungen muss man heutzutage mit im Blick haben. Wir haben insgesamt 17 RTWs eingesetzt, 6 NEFs, RTH, ja, Gerätewagen, Sanität, ja, größeres Auto mit Sanitätsmaterial, mit Rettungsdienstpersonal und 6 Personen, genauso wie auch organisatorisch Leiter Rettungsdienst und leitender Notarzt. Ja. Führungsdienste, Löschfahrzeuge. Wir sind in Berlin in der günstigen Situation. Ich habe ja schon gesagt, wir machen auch den Notfallrettungsdienst. Das heißt, ich habe auch auf dem Löschfahrzeug Personal, was rettungsdienstlich geschult ist. Die kann ich in so einer Situation natürlich auch wunderbar zur Patientenversorgung sofort einsetzen.
Aber wir haben jetzt beide Einsätze schon verglichen. Wir haben auch so, also beide Einsätze gehört. Wenn wir die jetzt vergleichen, auch mit den Grundlagen, die wir schon gemeinsam hier besprochen haben, müssten eigentlich alle das beantworten können. Also was war bei beiden? Jedes Mal die Meldung Verkehrsunfall. Damit müssen wir rechnen. Das sind die ersten Meldungen. Wir haben Hinweise auf Bedrohungslagen gehabt. Das heißt, eine wirklich sehr zeitnahe und eindeutige Kommunikation mit der Polizei. Das ist ganz wichtig, dass diese Schnittstelle funktioniert. Wir müssen aber auch, und ich hoffe, da werden wir alle recht geben, sagen, die Einsatzleiter haben immer mit der richtigen Taktik reagiert. Wir haben geholfen. Wir haben kommuniziert mit der Polizei. Keine Gefahren an der Einsatzstelle für uns erkennbar. Dann müssen wir auch tätig werden. Denn beide Male, Täter, keine Gefahr. Beim zweiten Mal jetzt, was Michael vorgestellt hat, ist der Täter ja sofort festgenommen worden von der Polizei. Es gab auch nur einen Täter, also einen Fahrer. Vom Fahrzeug ging keine Gefahr aus. Wer jetzt irgendwie mal die Medien beobachtet hat, der wird vielleicht noch eine Erinnerung haben, dass sowohl am Breitscheidplatz als auch an der Townsendstraße Entschärfer tätig waren. Wie kann das sein? Dass jedes Mal, und das haben auch andere Einsätze uns auch bestätigt, nicht nur in Berlin, nach einer gewissen Zeit will man noch mal ganz sicher gehen. Und so war es am Breitscheidplatz und Townsendstraße auch, dass die Entschärfer noch mal gerufen wurden. Und bevor man an dem Auto noch irgendwas manipuliert, sollten die noch mal raufschauen. Und das verunsichert natürlich eventuell Einsatzkräfte. Und deswegen ist diese Kommunikation hier ganz wichtig. Keine Angst, es wird jetzt vorsichtshalber, sind die Entschärfer da. Sie gucken nochmal nach, ob auch alles ganz eindeutig sicher ist. Und so eine Lageänderung haben wir immer wieder und damit muss man auch immer wieder rechnen. Und auch so, wie es damals in Münster war, bei dem PKW, der in die Menschengruppe gefahren ist, da musste dann im laufenden Einsatz ganz plötzlich diese Einsatzstelle geräumt werden, weil die Polizei dann doch Hinweise hatte, und etwas erkannt hat, was auf einen Sprengsatz hindeuten kann. Und im laufenden Einsatz mit den ganzen Verletzten, die versorgt wurden, musste sofort und unmittelbar dieser Platz geräumt werden. Dafür braucht man auch einen Plan. Dafür muss man auch vorbereitet sein, auch mental. Und das entsprechend dann umsetzen. PSNV braucht man hoffentlich nicht erwähnen. Ist unheimlich wichtig, eine ganz, ganz große Unterstützung an der Einsatzstelle, also die Betroffenen, die was erlebt haben, mit denen man reden muss, die man betreuen muss, jedes Mal unbedingt erforderlich gewesen und waren wertvolle Unterstützung. Und dann natürlich auch die sogenannte Einsatznachsorge für Einsatzkräfte. dass man Kräfte, die auch wollen, also selbst wenn sie nicht wollen, sie werden erstmal grundsätzlich außer Dienst genommen, dann wird man sich mit ihnen unterhalten. Und das ist, ja, wir haben über die Jahre unheimlich gute Erfahrungen gemacht, auch bei den Einsatzkräften, die vorher sagen, ach nee, komm, das stecke ich alles weg. Das kommt später hoch und es ist wichtig, dass man sich zusammensetzt, dass man in einer Gruppe, die auch gemeinsam diesen Einsatz bestritten hat und mit auch entsprechender Moderation und Begleitung sich dann nochmal austauscht und gegebenenfalls auch den Dienst beendet. Also sowas wird bei uns auch regelmäßig angeboten und wurde hier natürlich auch umgesetzt. Die Problemfelder, um mal ganz kurz noch so ein paar Punkte rauszunehmen, letztlich immer wieder in Richtung Kommunikation. Wir stellen fest, wenn man auch mal ein bisschen über den Tellerrand guckt, also nicht nur in Berlin, das Wissen untereinander, wie arbeitet der, die gegenüber, also wie arbeitet Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst, das ist häufig nicht so, nicht so klar. Alleine die Führungsstrukturen bei Feuerwehr und Polizei unterscheiden sich unheimlich. Nur ein Beispiel, Polizei führt immer von hinten, da sitzt jemand irgendwo im Stab, in der Leitstelle, der das Sagen hat. Feuerwehr führt immer von vorne. Es ist immer einer, der draußen ist und da sagt, wo es lang geht. Also hier unterschiedliche Arbeitsweisen, unterschiedliches Wording, unterschiedliche Führungskräfte-Kennzeichnung, das Personal kennt sich nicht. Wir sehen hier ein wichtiger Punkt, müssen alle mitnehmen, ist die Kommunikation und natürlich auch die Vorbereitung entsprechend. Mal Bild hier als Beispiel. Bei uns ist es tatsächlich so, dass die Einsatzleitung der Polizei vor Ort an der Einsatzstelle sich kennzeichnen kann. Es ist eine gelbe Weste. Weiß nicht, wie es da zu erkennen ist. Also mit einer gelben Weste ähnlich wie Einsatzleitung der Feuerwehr. Und das ist für uns ganz wichtig, weil man dann eindeutig erkennen kann, wer ist jetzt hier für uns Ansprechpartner. Es gibt aber auch noch andere Kennzeichnungen, jetzt Berlin-spezifisch, das mag vielleicht überall ein bisschen anders sein, sogenannter Polizeiführer. Und hier kann man das dann also auch erkennen, gerade wenn geschlossene Einheiten unterwegs sind, die haben nämlich diese Westen nicht zur Verfügung. Das haben bei uns nur die Polizeiabschnitte, die Dienstgruppenführer. Wenn so ein von der Hundertschaft jemand da ist, die haben dann so eine Möglichkeit, sich zu kennzeichnen. Das muss man alles kennen. Und da kann man nur anregen, dass alle das mal mitnehmen und sich in der eigenen im eigenen Landkreis, im eigenen Bereich mal informieren, wie arbeitet eigentlich die Polizei, wer ist wo, wie Ansprechpartner. Und vor allem, das haben wir schon erwähnt, ne, die Polizei muss eine solche Lage beurteilen. Ist es eine Bedrohungslage? Das ist ausschließlich Aufgabe der Polizei, das zu klassifizieren und nicht Aufgabe von Feuerwehr und Rettungsdienst. Und dann ist eben die Schnittstelle auch zu SE-Kräften, also zu Spezialeinheiten, ganz wichtig, insbesondere wenn es um die Patientenversorgung in einer sogenannten roten Zone, in einem gefährdeten Bereich geht, dass man das entsprechend abstimmt, eine Schnittstelle festlegt und sagt, wo ist der grüne Bereich, wo ist der sichere Bereich, wo wir entsprechend weiterarbeiten können. Denn wir gehen, zumindest in Berlin und ich denke in 99,99% in ganz Deutschland geht keiner so mit der Polizei vor und wird in Bedrohungslagen unter der Selbst- und Eigengefährdung Patienten versorgen. Das machen wir in Deutschland nicht. Deswegen muss die Polizei das machen. Das heißt, wir stehen immer irgendwo hinten an, auch wenn man hier so nebeneinander steht. Das heißt, das ist ein Bereitstellungsraum und bis dahin und nicht weiter. In diesem Bereich, der noch eine Gefahr darstellt, muss die Polizei vorgehen und uns dann Patienten eben rausbringen. Daher eben die genannte Schnittstelle.
Wer möchte denn eine Frage stellen? Waren viele spannende Punkte dabei. Ihr habt sehr viele Themen angesprochen, sehr schön. Wenn du möchtest, gerne auch Name und woher du kommst.
Ich bin Fabian, komme aus Herzogtum Lauenburg. Das ist ganz am Rand von Hamburg dran. Ich würde einfach mal interessieren, wie bei euch in Berlin da eingeschätzt wird, wie jetzt ein roter Patient aussieht oder gelb, grün und so weiter.
Ja, wir haben bei uns einen Sichtungsalgorithmus, also ein Vorsichtungsalgorithmus. Wir arbeiten ja im Rettungsdienst heutzutage wie überall auch nach SOPs. Wir haben für unser Personal so ein schönes Büchlein, da sind alle SOPs mit abgebildet. Da gibt es auch eine SOP, die sich mit der Vorsichtung beschäftigt. Da gibt es bestimmte Konzepte, wie man heutzutage sowas machen kann. Und eins davon nutzen wir auch ein bisschen abgewandelt für uns. Auch da haben wir von dem Ereignis Breitscheidplatz gelernt, dass das Schema, was wir früher hatten, relativ kompliziert war. Und wir haben es seitdem auch wesentlich vereinfacht, so dass man mit so einer Checkliste an die Patienten rangehen kann und kann dann halt wirklich Stück für Stück halt gucken. Einer liest die Liste vor, das sind Zweierteams, die dort arbeiten dann. Und der andere überprüft die Sachen am Patienten, so dass man dann halt am Schluss dieser Liste weiß, ist das jetzt ein roter Patient, lebensbedrohlich verletzt, ist das jetzt ein gelber mit einer schweren Verletzung oder haben wir es vielleicht hier mit einem, der nur leicht verletzt ist, zu tun. Die versuchen wir natürlich halt immer auch schon mal bei so einem Ereignis möglichst, je nachdem, was das für eine Örtlichkeit ist, alle, die halt laufen können, die erstmal anscheinend nichts Großartiges an Verletzungen haben, irgendwo zusammen zu sammeln, dass ich schon mal alle, die erstmal irgendwo hingehen können, dass ich die schon mal von der Szene weg habe, dann bleiben noch die übrig, die halt nicht laufen können oder da irgendwo liegen. Und das sind erfahrungsgemäß meistens die, die auch entsprechend schwer verletzt sind, um die wir uns dann mit dieser Checkliste zuerst kümmern und dann eine Einteilung machen, damit wir auch natürlich halt sehr schnell ermitteln, was muss ich denn jetzt eine Ärztin, ein Arzt, ein Notarzt, eine Notärztin zuerst anschauen, damit ich natürlich halt die, wo es ums Leben geht, auch am allerersten einer ärztlichen Versorgung zuführe.
Gibt es noch Fragen? Gerne, sehr gerne. Gerne auch vorstellen.
Hi, Jonas aus Köln. Ich habe eine Frage bezüglich Erkenntnisse in der Leitstelle. Und zwar ist meine Erfahrung oder meine Idee, je mehr anrufen, desto eher habe ich ein Bild schon in der Leitstelle von der Situation vor Ort. Meine Frage ist, gibt es gerade bei diesen Amoklagen, wo ja Beispiel München, es ganz viele weitere Einsatzlagen, die aufgeploppt sind, die nachher nicht tatsächliche Einsatzlagen waren. Gibt es da Erkenntnisse, wie viele müssen anrufen, damit man da ein gutes Bild hat? Ich denke darüber nach, eine App zu implementieren, wo möglichst viele dann sich melden können. Und deswegen die Frage.
Also wir haben jetzt bei uns keine definierte Anzahl oder sowas, aber das ist natürlich auch da, weiß man einfach, je mehr Leute anrufen. Wir haben jetzt zum Beispiel beim Townziehen insgesamt jetzt während dieses Einsatzgeschehens auch in der ersten Phase über 70 Anrufe gehabt in relativ kurzer Zeit, wo man dann natürlich in der Leitstelle halt auch schon so merkt, wie ernst zu nehmen ist denn so ein Ereignis. Ne? Also teilweise halt irgendwo einer, der halt jetzt irgendwo, ich sag mal, im Vorraum von einer Bank liegt, ne, dann dauert's ja, das haben wir ja manchmal auch der Presse schon entnommen, da dauert's dann, bis überhaupt mal einer vielleicht mal das Telefon nimmt und anruft, ne. Aber wenn man dann halt wirklich auch schon ein größeres Ereignis hat, egal ob das jetzt Verkehrsunfall, Brand oder sonst was, da merkt man auch sehr schnell, wenn ganz, ganz viele kurz hintereinander anrufen und das gleiche Ereignis schildern, da merkt man auch in der Leitstelle schon mal, okay, das ist jetzt durchaus ernst zu nehmen und vielleicht wo auch der erste Anrufer vielleicht das halt nicht sehr gut und präzise schildert, ja, wo man sagt, okay, ist jetzt ein Verkehrsunfall, vielleicht ein Verletzter. Man schickt mal das, was man normalerweise zu so einem normalen Verkehrsunfall hinschickt. Wenn man dann schon irgendwie mehrere Anrufer kriegt, bessere Informationen und viele Leute von vielen Patienten auch sprechen, wo man dann ja schon mal auch in der Leitstelle automatisch dann das Stichwort erhöht, wo man sagt, okay, jetzt reden viele Leute von vielen Verletzten, da muss ich schon mal ad hoc mehr Kräfte hinschicken, weil wir einfach mit jedem zunehmenden Anrufer ein besseres Lagebild bekommen und natürlich auch einschätzen kann, wo ist denn vielleicht die Örtlichkeit. Der erste kennt sich vielleicht nicht so gut aus. Da kann man halt auch immer in der Leitstelle sehen, wo sind denn jetzt schon Sachen gemeldet und kriegt dann natürlich halt auch sehr schnell ein Bild, auch wenn man dann feststellt, ich habe hier vielleicht ja zwei Örtlichkeiten, die jetzt nicht halt alle auf der gleichen Straße landen, sondern wie im zweiten Beispiel zum Beispiel, ich habe dann schon mal einen Straßenzug dazwischen, ja, von zwei. Und wenn dann viele anrufen, sagen, das ist die und die Straße, das ist die und die Straße, dann kriegt man auch mal schon sehr schnell mit, aha, da scheinen zwei Sachen irgendwo zu sein. Da muss ich auf alle Fälle das im Blick haben und mindestens die Einsatzkräfte vor Ort schon mal informieren. Habt ihr das schon im Blick? Habt ihr da vielleicht schon Kräfte hingeschickt? Oder guckt mal nach oder müssen wir von oben halt weitere Kräfte dort alarmieren?
Interessant wird es bei dynamischen Lagen, Gefahrstoffausbreitung und Ähnlichem. Da ist es sicherlich ganz sinnvoll, auch die sozialen Medien ein bisschen zu scannen, aber auch da die Notrufe entsprechend entsprechend auszuwerten.
Möchte noch jemand eine Frage stellen? Gerne.
Ja, Andrea aus Essen. Meine Frage ist, gab es nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz ein Fazit, dass man die Ausstattung auf Rettungsmitteln angepasst hat?
Wir haben da was ganz Tolles gemacht. Wir haben, man muss mal aufpassen, was man so sagt. Wir waren ja früher auch nicht schlecht, aber wir haben gelernt, wir haben angefangen mehr zu lernen. Die Berliner sind die Größten.
sind wir. Wir sind die größte Berufsfeuerwehr. Aber ihr wisst vielleicht, ihr merkt vielleicht, wo es hingeht. Ne? Berlin musste immer alles neu erfinden. Wir haben alles neu entwickelt. Was es woanders gab, haben wir uns angeschaut, haben es mal erprobt, haben gesagt, also mit einem Löschfahrzeug aus München kann ich in Berlin kein Feuer löschen. Das muss anders aussehen. Also so mal als Beispiel. Ja. Und so haben wir gesagt, wir gucken uns mal an, was haben andere für Taktiken. Wir kennen leider aus anderen Ländern, fernen, auch befreundeten Ländern, schon was an Ausrüstung, an Erfahrung. Und so gab es dann eine Arbeitsgruppe, die sich danach hingesetzt hat, wo dann auch die Erfahrungen der Bundeswehr eingeflossen sind, auch die Polizei mitbeteiligt war und dann wir. Und daraus ist dann ein sehr, sehr gutes Konzept geworden, nicht nur der Aus- und Fortbildung von allen gemeinsam, sondern auch der Ausrüstung. Wir haben nach dem Breitscheidplatz 700 Notfallrucksäcke angeschafft, die wir Manftaschen nennen. Die Erkenntnis war nämlich, es gibt sehr, sehr viele Ersthelfer, Ersthelfende, ja, die wollen Material haben. Die brauchen auch Material, gerade zur Blutstillung. Wir wissen, dass 40% Todesursache bei solchen Schadensereignissen das Verbluten ist. Und da hilft nicht der Rettungsdienst, der, selbst wenn er schnell ist, nach 5 bis 7 Minuten da ist, das ist zu spät. Und so hat man es auch am Breitscheidplatz erfahren, aber auch bei anderen Einsätzen, dass Menschen da sind, die sagen, gebt uns was zum Helfen. Ich brauche also nicht einen Rettungswagen, wo ich die Schubfächer aufmache und Verbandpäckchen rauswerfe, das ist ja auch endlich, sondern ich brauche irgendwelche Versorgungssets. Und diese Rucksäcke, die wir angeschafft haben, haben 8 solche Versorgungssets. 5 ist zu wenig. Wir haben Versorgungssets. Wir gucken gleich mal nach. Damit kann ich Blutstillung durchführen, da kann ich Wunden versorgen. Chirurgische Verletztenversorgung. Das ist ganz wichtig. Blutstillung, ganz wichtig. In diesen Rucksäcken sind aber auch Punktionsnadeln drin. Für den Fall ist ein Doktor da, der sagt, ich möchte punktieren. Wir haben darin auch Rettungstücher, wenn die Polizei oder irgendjemand sagt, ey, ich möchte Leute tragen. Und von diesen 700 Rucksäcken sind auch welche bei der Polizei. Auf alle große Gruppenfahrzeuge der Polizei, also nicht die kleinen Einsatzwagen, die im Alltag unterwegs sind, sondern da von Hundertschaften, Bereitschaftspolizeiabteilungen, also diese Gruppenwagen, die haben auch diese Rucksäcke. Und ich hatte eben ja schon erwähnt, nicht nur die Ausrüstung, sondern auch die Ausbildung ist identisch. Die Polizisten sind darin geübt, mit diesem Material umzugehen, lernen die, wiederholen die jedes Jahr, genauso wie unsere Einsatzkräfte auch. Wir haben gerade vor ein paar Wochen so einen schweren Verkehrsunfall gehabt. Und was lag da zur Erstversorgung? Dieser Notfall, dieser Rucksack, diese Manftasche, weil eben Gruppenwagen der Polizei als erstes da war. Wir sehen, da ist Routine drin. Die wissen, das gibt es. Sie können damit umgehen. Das hat sich also auch bewährt. Also wir haben daraus gelernt, haben eben nicht selbst was erfunden, sondern aus Erfahrungen anderer etwas zusammengestellt und die Aus- und Fortbildung sowie die Ausrüstung angepasst.
Dankeschön. Möchte noch jemand?
Ich bin der Kai aus Bocholt und ich habe die Frage, wie gehe ich als Einheitsleiter vor? Wie kommuniziere ich? Wo fängt der rote Bereich an? Wo fängt der gelbe Bereich an, wenn ich jetzt vielleicht kein Tablet so wie ihr habt? Wie kriege ich das meinen Einsatzkräften dann vermittelt? Weil nur über Funk jetzt vielleicht einen Rückzug oder sowas zu definieren, weil sich der rote Bereich ausbreitet, ist ja vielleicht noch Routine für den einen oder anderen. Aber wie kriege ich das definiert jetzt mit dem gelben Bereich, wenn ich jetzt an den High-Cut denke, da meine Kräfte an die richtigen Stellen zu leiten und dass die wissen, wo die hin müssen. Im grünen Bereich erkenne ich vielleicht noch ganz gut daran, okay, da ist eine Verletztenablage, das wird wohl der grüne Bereich sein. Den roten Bereich, den identifizieren Sie jetzt bei sich über ein Tablet, über einen roten Bereich, den ich da einfach auf der Karte einzeichne, dann wissen alle Bescheid. Aber wie mache ich es ohne Tablet?
Antwort ist ganz einfach, besuch mal Lehrgänge, wo man das... Nein, wir wollen es natürlich auch hier versuchen, ganz kurz und knapp. Aber es geht eben... es ist sehr komplex, das kann man hier nicht auf einer Bühne beantworten. Ja, weil es gibt nicht immer so, musst du es machen. Es ist aber relativ einfach, wenn wir nicht wissen, ob es irgendwo sicher ist und es gibt Anhaltspunkte, fahren wir da nicht hin. Und hier ist jetzt die Kommunikation mit der Polizei wichtig, entweder über die Lagedienste, also auch über die Leitstellen oder dann vor Ort. Und die Polizei muss sagen, wo letztlich nur Rot und Grün, das Gelbe interessiert uns gar nicht. Alle anderen, die jetzt nicht wissen, was das Rot, Gelb und Grün ist, ja, tut mir leid, müssen wir gerne nach einem Vier-Augen-Gespräch, kann man das noch nachholen. Kommunikation mit der Polizei, ganz einfach. Und ansonsten fährt man da nicht hin, wenn es Anhaltspunkte gibt.
Vielen, vielen Dank an euch für die Einblicke. Rolf Erbe, Michael Zawada, vielen, vielen Dank. Applaus an euch. Vielen Dank an euch. Es ist nicht selbstverständlich für uns, dass ihr A von Berlin hierher kommt und B über so komplexe, sensible Einsatzszenarien mit uns auf einer großen Bühne sprecht. Vielen, vielen Dank an euch.
Danke für die Einladung. Danke für das Gespräch und das Interesse. Und hoffentlich braucht ihr sowas nicht.
Vielen Dank fürs Dabeisein bei dieser Folge. Direkt aus der Messehalle der 112 Rescue in Dortmund. Wenn ihr bei dieser Episode etwas Neues gelernt habt, dann teilt die Folge sehr gerne mit anderen Einsatzkräften. Einfach auf das Teilen-Icon klicken in der Podcast-App oder die URL im Browser kopieren und dann zum Beispiel ganz einfach per WhatsApp verschicken. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal hier beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ciao, Servus und gut Wehr.